Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Wir ziehen Bilanz der Leipziger Buchmesse. Gestern ging sie zu Ende mit Rekordbesucherzahlen. Und was so los war an Themen und Debatten, das fegen wir schön zusammen hier in der Lesart auf in eine frische neue Woche. Willkommen allerseits. Am Sonntag ging sie zu Ende, die Buchmesse in Leipzig, ein voller Erfolg schon mal rein publikumsmäßig mit neuem Rekord. Über 310.000 Besucherinnen und Besucher sind zur Messe geströmt. Klar waren wir vom Deutschlandfunk Kultur in voller Mannschaftsstärke bei allem mit dabei. Für unsere Lesart auch Stefanie von Oppen und Kolja Mensing aus der Redaktion. Sie sind jetzt hier im Studio. Guten Morgen euch.
Ja, guten Morgen.
Ich selbst war nur einen Tag da für unsere Lesart live am Donnerstag. Ich fand's herrlich. Von der ersten Stunde an ist die Hütte ja wirklich praktisch voll. Wie ging's euch? Wie habt ihr die Messestimmung erlebt, so insgesamt, Stefanie?
Kann ich nur unterstützen, unterschreiben. Es war wieder ein ganz großes Lesefest. Ein großartiges Lesefest. Bei aller drangvoller Enge, die wir da teilweise alle erleben mussten, allein schon, wenn man überhaupt zur Messe hinkommen wollte. Also gleich am ersten Tag steckte ich fest in so einer Schülergruppe und dachte irgendwie, ich kriege gleich einen Kollaps. Aber wenn man erstmal auf der Messe ist, war es einfach nur wunderbar. Und was ich auch so toll an dieser Messe finde, oder ja doch besonders an dieser Publikumsmesse, das ist einfach ein unglaublich breites Publikum. Es ist einfach für alle was dabei. Ich meine, bis hin zu Maximilian Krah, diesem AfD-Politiker, der da seinen Roman vorstellte. Zum Glück war da wohl kaum jemand bei der Buchvorstellung, was bei mir natürlich eine gewisse Schadenfreude geweckt hat. Aber grundsätzlich ist es einfach wirklich ein fröhliches, friedliches Treffen zwischen wirklich ganz, ganz unterschiedlichen Menschen. Also einschließlich auch eben dieser ganzen Manga und Crossplayer.
Kommen wir noch drauf. Kolja, wie hast du es erlebt?
Ja, genauso wie Stefanie. Unglaublich voll vor allen Dingen. Es wurde auch immer mehr zum Wochenende hin, Samstag, Sonntag dann. Was ich auch interessant finde, dass wenn man an Ständen vorbeiging, wo jetzt gerade Autoren oder Autorinnen da waren, die so dezidiert politische Sachbücher mitgebracht haben. Unglaublicher Andrang, also so eine ganz große Lust auf Themen eben auch immer in Leipzig.
Ja, kulturpolitisch hat es ja auch schwer geraucht im Karton. In persona Wolfram Weimer, unser Kulturstaatsminister, er hat vorab ja die Stimmung, könnte man sagen, versaut durch seinen Umgang mit dem Buchhandelspreis. Dann hat er noch den Neubau der Nationalbibliothek gestoppt. Der Eröffnungsabend im Leipziger Gewandhaus am Mittwoch, der verlief dementsprechend turbulent. Es gab sogar eine Demo vorher. Hat das auch die Messe geprägt? Wie wurde darüber diskutiert?
Also das hat die Messe durchaus absolut geprägt. Also es war überall immer wieder Thema. Und interessanterweise bin ich dann am Sonntag noch auf Sebastian Gugolz gestoßen, der eben auch diese ganze Messe durchgehend, das ist der Vorsteher des Deutschen Börsenvereins, des Deutschen Buchhandels, mit dem ich auch nochmal ins Gespräch gekommen bin über Weimar. Und vielleicht erinnert ihr euch, es war ja bei der Eröffnungsveranstaltung die Rede von Weimar, es sollte demnächst ein Habermas-Verfahren geben statt eines Haber-Verfahrens. Das war so ein Wortspiel für ihn. Und da wies Gugolz auch nochmal darauf hin, erstens, dass natürlich Habermas so ein bisschen missbraucht worden ist von Herrn Weimar, aber wies eben auch darauf hin, was eigentlich Habermas Kernthese ist, nämlich die zwangloser Zwang des besseren Arguments, kein äußerer Druck, sondern zur Einsicht gezwungen zu werden. Und vielleicht kann man hoffen, dass Weimar das sich zu Herzen nimmt.
Ich meine, den traditionellen Rundgang hat Weimar gleich abgesagt. Ich weiß gar nicht, ob er auch überhaupt auf der Messe sich hat blicken lassen. Was glaubst du, Kolja, wie wird sich das weiterentwickeln? Was meinst du?
Was ja auf der Messe deutlich zu spüren war, wenn man jetzt mit Verlegern und Verlegerinnen sprach, es gibt natürlich Ängste, dass das so weitergehen könnte. Ganz konkret, was wir zum Beispiel aus dem Kurt-Wolf-Preis, ein Preis, mit dem jährlich unabhängige Verlage ausgezeichnet werden, dem zugrunde liegt eine Stiftung. Diese Stiftung bekommt eben auch Geld von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, also kurzum, die arbeitet mit Geld, das von Wolfram Weimar verantwortet wird. Und die Angst ist jetzt hier, wird es möglicherweise auch hier Überprüfungen nach dem Haber-Verfahren geben, wird es auch hier Eingriffe in die Arbeit der Jury geben. Und diese Spekulationen wurden dann während der Messe, meine ich, nochmal angeheizt durch eine Meldung im Spiegel. Weimars Ministerium hat offenbar Listen von allen Jurymitgliedern bei staatlich geförderten Kulturpreisen anlegen lassen und konnte bisher nicht so richtig klar erklären, warum sie das eigentlich machen.
Also das habe ich auch sehr wahrgenommen. Also gerade Institutionen, die da überall auch vertreten waren, die eben vom BKM normalerweise unterstützt werden, fürchten sehr, dass ihre Gelder zum Teil gestrichen werden, je nachdem, ob sie nun in Weimar passen oder nicht. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, der Buchhandlungspreis ist ja durchaus verliehen worden, beziehungsweise es gab einen Empfang auf der Buchmesse. Der eigentliche war ja abgesagt worden von Weimar. Und es sind Es ist aber dabei geblieben, dass diese drei besagten Buchhandlungen, die er ausgeschlossen hat, nicht diesen Preis bekommen haben. Aber interessanterweise, und zwei von denen waren ja für den 25.000-Euro-Preis nominiert.
Für den Hauptpreis, ja.
Genau, für den Hauptpreis. Und interessanterweise sind das jetzt die beiden Buchhandlungen Eisenherz und Interkontinental. Das sind ja auf jeden Fall eher so eine queere Buchhandlung und eine, die eben sehr stark über den Tellerrand schaut. Also da hat Weimar wahrscheinlich auch ein bisschen drauf, vielleicht hat er da auch Einfluss genommen oder ich weiß es nicht genau. Das ist schon auch hinweist, ja, auch ganz tolle Buchhandlungen. Und dennoch war es denen auch fast ein bisschen unangenehm, statt eben dieser ausgeschlossenen Buchhandlung den Preis zu bekommen. Und was ich auch noch ganz interessant fand, Kolja, das hattest du ja auch schon in deinem Gespräch vor einigen Tagen gesagt, dass das Tolle oder das irgendwie paradox an der ganzen Situation ist, dass die ganze Branche unglaublich zusammenwächst gerade.
Die war das toll.
Extrem zusammenhalten. Und das hat man wirklich auch da in der Halle der unabhängigen Verlage sehr gespürt.
Ich meine, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat ja auch durch diese Debatte ganz neue Aufmerksamkeit bekommen. Stefanie, du hast schon den Namen Sebastian Gugolz genannt, der neue Vorsteher, der ja zudem Verleger eines eigenen kleinen Verlags ist. Plötzlich war er ständig vor der Kamera, sogar in den Tagesthemen wurde er interviewt. Du hast ihn ja auch persönlich erlebt. Wie geht denn so ein Mann mit diesem neuen Ruhm um?
Der ist unglaublich entspannt. Also ich habe ihn getroffen am Sonntag, das war überhaupt mein großes Glück. Ich war zufällig an seinem Stand und da tauchte er schon auf und ich fragte ihn, wie geht's ihm, und er war wirklich sowas von entspannt und fröhlich und sagte, ja, letzte Nacht habe ich endlich auch mal wieder gut geschlafen und heute ist alles so ein bisschen entspannter insgesamt. Aber er fühlt sich sehr, sehr wohl in seiner Rolle. Er war ja wirklich auch wie so ein Hans Dampf in allen Gassen auf der Messe, und was ich wirklich auch besonders reizend fand, muss ich sagen, er kam in dem Moment, als wir da saßen, also er hat da wirklich Standdienst gemacht, einfach in seinem kleinen 4 Quadratmeter Google stand, kam eben gerade die ehemalige Buchhändlerin des Kohlhaas, der Kohlhaas-Buchhandlung hier vom Literaturhaus vorbei. Er sprang auf, nahm sie in den Arm und schenkte ihm sein neuestes Buch. Also das ist ein Klassiker aus Armenien. Er ist ja mal so dieser Klassiker-Entdecker. Und das war eigentlich so eine ganz bezeichnende Szene für Sebastian Gugolz.
Mein Stichwort kleine Verlage, die ja immer zu kämpfen haben. Momentan aber herrscht ja in der ganzen Branche Krisenstimmung, was irgendwie in merkwürdigem Kontrast steht zu diesem Wahnsinns-Besucherandrang, neuer Rekord. Man hat ja den Eindruck, die Menschen lesen, was das Zeug hält.
Also die Zahlen sind wirklich eindrucksvoll. 313.000 Besucher und Besucherinnen waren diesmal da. Und 2044 Aussteller und Ausstellerinnen. Und was das heißt, ist, dass die, also gerade hier mal mit Blick auf die Besucherinnen, das Blick auf das Publikum, es gab also einen ganz starken Zuwachs nochmal im Vergleich zum vergangenen Jahr. Die Ausstellerzahlen sind eher stabil, und interessant ist, wenn man das mit den Zahlen vor Corona vergleicht, also vor der Pandemiepause, die es ja in Leipzig auch gab. 2019 waren es nur 286.000 Gäste. Das heißt, die Buchmesse hat sich nicht nur erholt von ihrem Eindruck, sondern sie konnte auch deutlich zulegen. Aber, und das ist interessant, die Ausstellerzahlen, die haben sich eben nicht erholt. Vor der Messe waren es deutlich mehr als jetzt. Das sind jetzt viele Zahlen, die muss man sich nicht alle merken. Aber wichtig ist der Trend, der sich darin verbirgt, weil ich glaube, dass in diesen Zahlen sich recht genau abbildet, was in der Buchbranche seit einigen Jahren passiert. Es gibt gerade so ein leidenschaftliches, in jedem Fall emotionales Interesse an Büchern, sei es, weil Bücher jetzt die heftigen gesellschaftlichen Debatten abbilden, mit denen wir es zu tun haben im Moment, sei es, weil im Bereich New Adults und hochemotionalisierte Gegenwelten angeboten werden. Gleichzeitig schlägt sich das aber eben nicht gleichermaßen in Verkaufszahlen wieder. Der Buchmarkt scheint zu boomen, tatsächlich tut er das aber gerade nicht. Darum eben weniger Aussteller, sprich weniger Verlage, die ihren Weg nach Leipzig finden.
Ja, und da fällt mir natürlich Astrid Böhmisch ein. Das ist ja die Direktorin der Leipziger Buchmesse, die jetzt ihre zweite Buchmesse vollzogen hat in diesen letzten Tagen. Und interessanterweise, ich bin ja auch gestern zufällig begegnet, also Gugolz und Böhmisch waren gestern meine Zufallsbegegnungen, aus denen ich doch noch viel ziehen konnte. Und ich fand es sehr interessant, sie auch auf der Buchmesse zu erleben. Sie ist eher ein sehr zurückgenommener Typ, also ganz anders als der Oliver Zille. Aber ich habe den Eindruck, dass sie doch auch mit einer sehr großen Ruhe dieses riesige Schiff Leipziger Buchmesse relativ gut navigiert, also durch diese Krisenzeiten. Und da muss ich sagen, bin ich doch jetzt sehr positiv beeindruckt von dieser Frau.
Aus unserer Redaktion blicken wir zurück auf die Buchmesse in Leipzig. Traditionell hat sie ja den Länderschwerpunkt in Osteuropa. Dieses Jahr war es aber kein Land, sondern eine Region, die Donau. Stefanie, was war das für ein Konzept und wie wurde das auf der Messe umgesetzt?
Das ist auch ein, in meinen Augen wirklich sehr gelungenes und gutes Konzept. Also Donauanrainer, das bedeutet ja 10 Länder vom Schwarzwald, von der Quelle der Donau bis hin zum Schwarzen Meer, also in Rumänien, Donaudelta. Und dazwischen eben 10 Länder. Und alle waren da vertreten mit ihren Ständen natürlich, so wie eben auch mit Veranstaltungen auf der Bühne. Da gab es eine besondere Bühne eben für diesen Donauschwerpunkt. Und da war ich sehr, sehr viel unterwegs. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde oder länger darüber sprechen, was ich da so erlebt habe. Besonders beeindruckt hat mich ein Autor aus Ungarn, András Fischky, der geschrieben hat, die Aussiedlung. Und das war zum Beispiel wirklich eine so eindrucksvolle Begegnung. Dieser András Fischky, seine Familie ist in einem also der Vater ist in einem Zwangslager gelandet und die Mutter mit 7 Kindern wurde irgendwo in die Steppe oder irgendwo in den Süden von Rumänien geschickt und musste da irgendwie überleben. Und das war so, und er war damals 2 Jahre alt. Das war wirklich eine von den Begegnungen, die mich besonders beeindruckt haben. Aber auch Miljenko Jagovic, der ja den Preis zur europäischen Verständigung bekommen hat, der ist da überall unterwegs gewesen und hatte auch sehr viel zu sagen. Und vor allem ist all diesen Menschen, denen ich da begegnet bin, auf dieser Donaubühne gemein, dass sie einen unglaublichen Humor haben, mit dem sie ihre teilweise wirklich schrecklichen Geschichten erzählen. Man muss auch bedenken, dass eben nachdem der Eiserne Vorhang gefallen war, der ja noch der Kommunismus da mit Zwangslagern und all diesen Dingen ja herrschte, das wird in den Literaturen eben aufgearbeitet, unter anderem auch die Kriege Jugoslawiens und so weiter und all das doch immer mit diesem unverwechselbaren Humor. Und das hat mich ganz besonders beeindruckt. Interessant war für mich auch nochmal dieses Thema kleine Sprachen. Also ich war auch auf dem Übersetzerempfang, habe da mit diversen Übersetzern und Übersetzerinnen gesprochen, also unter anderem eben aus dem Bosnischen, aus dem Serbo-Kroatischen oder aus dem Ungarischen, beziehungsweise, obwohl das ist jetzt gar nicht so eine kleine Sprache, oder eben auch aus dem Tschechischen. Und das ist einfach auch so wichtig, diese Leistung von denen, uns diese Literaturen überhaupt nahezubringen.
Weiteres Thema, das wie alle Welt derzeit auch die Buchbranche beschäftigt, das ist die KI, die künstliche Intelligenz. Ja, werden Maschinen in Zukunft die Bücher schreiben? Kolja, du hast da interessante Gespräche geführt.
Ne? Ja, spannend ist zu sehen, welches Tempo oder welche Dynamik dieses Thema hat. Ganz kurzer Rückblick. Im Herbst in Frankfurt, da stand für die Buchbranche noch die Frage im Mittelpunkt, wie man jetzt eigentlich mit der Herausforderung umgehen soll, dass KI-Modelle mit Buchcontent trainiert werden, also mit Inhalten bereits veröffentlichter Bücher, also Stichwort geistiges Eigentum, und wie man das entweder verhindern kann oder vielleicht aus Buchmarktperspektive interessanter, wie man das vielleicht auch monetarisieren kann. Also kann man irgendwie Lizenzen für KI-Training vergeben und so weiter. So, das ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr her und plötzlich hat die Diskussion sich gewissermaßen um 180 Grad gedreht. Jetzt in diesem Frühling ist die Herausforderung, Bücher, die selbst von KIs erstellt werden. Also das ist ein Thema, zu dem noch gar keine Zahlen vorliegen und das wird noch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand besprochen, aber offenbar werden die Online-Plattformen im Moment regelrecht geflutet mit KI-generierten Büchern. Kinderbücher, Ratgeber, Reiseführer, Bücher, die auf den ersten Blick so aussehen wie Bücher, die von Menschen verfasst und produziert worden sind und die tatsächlich auch stark gekauft werden, stark nachgefragt werden, weil sie preiswert sind und weil sie eben auf den ersten Blick so wirken, als ob sie genau die Erwartungen einlösen, die durch Cover, Titel und Klappentext geweckt werden.
Ich meine, gibt es denn da auch so Vorschläge, Lösungen, wie man dagegen vorgehen kann? Oder ist es sozusagen solche Gespräche, wie man sagt, ja gut, das Rad drehen wir nicht mehr zurück?
Also ich habe Veranstaltungen vom Börsenverein zu dem Thema besucht und ehrlich gesagt, ich war eigentlich überrascht, wie unglaublich hilflos Verlage und Buchhandlung und der Börsenverein selbst diesem Thema gegenübersteht. Man setzt da auch so eine Selbstverpflichtung von Verlagen, also KI-generierte Inhalte deutlich zu kennzeichnen. Man plant da so eine große Metadatenoffensive und gleichzeitig wird dann gern auf den stationären Buchhandel verwiesen, wo gewissermaßen eine analoge Qualitätskontrolle noch stattfindet. Aber mein Eindruck ist, dass die Entwicklung schon längst darüber hinweg ist. KI-generierte Bücher werden das ganz, ganz große Thema der nächsten Monate sein.
Was definitiv nicht künstlich ist auf der Leipziger Buchmesse, das ist dieses Markenzeichen schon. Die Cosplay-Manga-Fan-Community mit ihren unglaublichen Kostümen und Monturen. Alljährlich ist das ein Festakt über 4 Tage. Ich habe es nur ganz kurz mitgekriegt, aber schon am ersten Freitag, Donnerstag, waren großartige Figuren zu sehen. Das ist weiterhin so, ne, die ganze Zeit und noch größer geworden vielleicht sogar?
Ich glaube, es ist größer geworden. Früher war es ja nur am Samstag, Sonntag. diese Comic-Con, die da stattfand. Jetzt sind es alle 4 Tage, sind Angebote da rund um das Thema Manga und Anime. Und in diesem Jahr ist eben auch ein neuer Preis dazugekommen, der in Leipzig vergeben wird, der Tancho Award, ein Preis für deutschsprachige Manga bzw. deutschsprachige Mangaka, also Manga-Autoren und Autorinnen. In diesem Jahr ist der Preis an Susan Kuskun und ihr Manga Kiela und das letzte Geleit gegangen und an Lisa Sandrau und Rabenfluch. Das ist kein hochdatierter Preis, aber aus Buchmarktsicht ein wichtiger Schritt. Manga ist nämlich offenbar eines der interessantesten Wachstumssegmente auf dem deutschen Buchmarkt. In den letzten Jahren soll es da angeblich bis zu 40% Umsatzwachstum gegeben haben. Und das ist vor allem ein Segment, das analog boomt. Also wer Mangas liest oder jetzt, weiß nicht, Kinder hat, die Mangas lesen, der weiß, dass hier werden gedruckte Bücher gelesen und meist in Reihen, in denen Einzeltitel in sehr schneller Folge erscheinen. Und wenn man eine Reihe angefangen hat, dann will man die auch weiterlesen. Kurzum, das ist ein sehr verlässliches Kauf mich und kauf mich regelmäßig Produkt für Verlage und Buchhandel.
Aber auch wir vom Deutschlandfunk Kultur haben, wie ich finde, Bella Figura gemacht, haben auch abgeliefert mit zig Sendungen von morgens bis abends. Ich habe praktisch am Radio dann durchgehört, vor allem samstags und sonntags. Ihr habt es live miterlebt. Was denn so, Stefanie?
Ja, also erstens möchte ich nochmal erwähnen, dass es bei uns wirklich im Stand zuging wie in einem Taubenschlag. Also auch also hinter der Bühne und vor der Bühne. Also die Veranstaltungen waren wahnsinnig gut besucht. Und hinter der Bühne möchte ich auch nochmal erwähnen, dass wir da auch wirklich tolle Toningenieure, Assistenten und
diese ganze Crew, ne?
War großartig, wie die das durchgezogen haben, die 4 Tage lang. Das ist ja auch nicht ganz unanstrengend. Und worauf ich zunächst hinweisen möchte, was jetzt nicht am Stand stattgefunden hat, aber was auch ganz toll ist, ist nämlich die lange Nacht, die da auch vorher schon, also an einem Abend auf einer Bühne entstanden ist. Und da taucht unter anderem Miljenko Djagovic auch auf. Und eine bulgarische Autorin fängt irgendwann an zu singen. Also das ist auch unbedingt wert, nachgehört zu werden. Und ansonsten bei uns am Stand war eben die Lesart, unter anderem mit Judith Holofernes. Ja. Und
Ildiko von Kürti,
das war legendär, diese Begegnung der beiden. aber auch eben, ja genau, Kolja, du ergänzt vielleicht mal.
Ich könnte noch kurz erwähnen aus dem Bücherfrühling das tolle Gespräch mit der Schriftstellerin Jade Yasemin Önder und der Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp. Unter der Überschrift Postpatriarchales Chaos ging es darum, was man von Männern heute eigentlich noch erwarten kann oder darf und wann es eben Wut braucht und Engagement. Das war für mich ein tolles Hintergrundgespräch. Nochmal zu der Debatte über digitale Gewalt, die an Ende letzter Woche gestartet ist und natürlich auch die Buchmesse mitbestimmt hat.
Das waren jetzt nur 2 Sende-Highlights, die da gut nachzuhören sind unter deutschlandfunkkultur.de. Und das war die Leipziger Buchmesse 2026, wie sie so war. Stefanie von Oppen und Kolja Mensing aus der Lesart-Redaktion mit ihrer Bilanz. Ich danke euch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Hallo, ich bin David Hugendick. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das heißt Jetzt sag doch endlich was, und das handelt vom Stottern. Und mein Buch des Lebens ist Moby Dick. Es ist ein Buch über alles, aber vor allem über einen Wal und einen irren Kapitän. Aber es ist auch eine Enzyklopädie des gesamten Lebens. Und ich bin zum ersten Mal diesem Buch begegnet als Kind. Ich hatte eine Hörspielkassette davon und hatte gar nicht gewusst, dass es dazu auch ein Buch gibt. Und dieses Buch habe ich dann mit 10 oder 11 das erste Mal aufgeschlagen und war ganz erschüttert, wie groß und dick und weitläufig das ist. Und ich glaube, mit 13 oder 14 habe ich mich zum ersten Mal getraut, es zu lesen. Und ich habe dieses Buch, glaube ich, 7-mal oder 8-mal schon gelesen, mich drin verloren. Ich habe es auch mindestens 12-mal angefangen und wieder abgebrochen. Und ich bin immer wieder aufs Schönste darin ertrunken.
Moby Dick, der klassische Großroman von Herman Melville, 7-8-mal in Gänze gelesen, wow, als ein Buch seines Lebens. Des Journalisten und Schriftstellers David Hugendick. Er war kürzlich bei uns zu Gast mit seinem neuen Buch Sag doch endlich was, in dem er, wie er selbst gesagt hat, auch eigene Probleme des Stotterns thematisiert. Und dieses Gespräch mit David Hugendick können Sie gerne und leicht nachhören auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Neue Literatur aus Rumänien wollen wir uns anschauen. Einen neuen Roman von Gabriela Adamestianu. Sie ist schon seit langem die Grande Dame der rumänischen Literatur mit ihren bald 84 Jahren. Nächste Woche hat sie Geburtstag und einem vor allem weit verzweigten Romanwerk, das sie seit den 1970er Jahren ein ums andere Buch erweitert. 6 große Romane sind seither erschienen, alle auch bei uns übersetzt. Für einen hat Gabriele Adamestiano 2019 den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten. Und jetzt gibt es diesen neuen Roman, Stimmen auf Abstand, heißt er auf Deutsch. Und gelesen hat ihn unser Kritiker Tobias Lehmkuhl. Er ist im Studio. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Sagen Sie uns vorab ein paar Worte zu dieser Autorin, Herr Lehmkuhl, und ihrem Rang. Sie ist in ihrer Heimat hochprominent. Mir war der Name ehrlich gesagt nicht so präsent. Was zeichnet denn Gabriele Adamestiano aus? Was ist das für ein Werk, an dem sie schon so seit langem schreibt?
Dieses Werk ist ja von der Anzahl der Bände her, Sie haben es gesagt, doch sehr überschaubar, 6 Bände. Und die einzelnen Bücher sind jetzt auch in sich wiederum gar nicht so besonders lang, zwischen 300 und 500 Seiten. Ein richtiges Werk jetzt im emphatischen Sinne wird es dadurch, dass es die rumänische Geschichte des 20. und auch des beginnenden 21. Jahrhunderts so umfassend in den Blick nimmt. Vom Ersten Weltkrieg über das Antonescu-Regime bis zur Corona-Pandemie. Und weil die 6 Bücher, deren Personal sich zum Teil stark überschneidet, alle miteinander verschränkt sind, bilden sie so etwas wie ein großes Panorama der rumänischen Geschichte und der rumänischen Gesellschaft, die ja auch unter Ceausescu keine klassenlose, also gänzlich klassenlose Gesellschaft war.
Und nun also dieser neue Roman, Stimmen auf Abstand. Wer sind denn diese Stimmen? Wer geht auf Abstand?
Ja, auf Abstand gehen fast alle, denn es herrscht der Lockdown, auch in Rumänien. Es gibt die Abstandsregeln. Der Roman spielt während der Corona-Pandemie oder sowas wie die Rahmenhandlung oder die Haupthandlung spielt während der Corona-Pandemie. Wer kann, schottet sich ab oder zieht sich an einen Ort zurück, an dem es nicht so von Menschen wimmelt. Und dieses Privileg, sich zurückziehen zu können, hat auch die Protagonistin von Stimmen auf Abstand. Sie heißt Anda Movila, eine Ärztin in Rente ist sie. Und mit Beginn der Pandemie ist sie von Bukarest in ihre, wie es heißt, Villa in einem kleinen Bergort gezogen. Und von dort aus telefoniert sie, das ist jetzt der andere, nicht in Metern zu messende, sondern in vielen Kilometern zu messende Abstand, mit ihrer Freundin Letizia Branea, die in Frankreich lebt. Letizia kennen wir aus 3 früheren Romanen Adamestianus, da war sie die Hauptfigur. Und sie ist jetzt hier zu einer Nebenfigur geworden, ja fast zu einer Art Telefongeist, möchte ich da sagen, denn es ist in diesem Roman, als würden wir neben der Ärztin Anda Movila sitzen und ihr lauschen, wie sie mit Letizia in Frankreich telefoniert, aber wir hören eben nur Anda und nicht die andere Seite des Apparats.
Und was hat sie zu erzählen?
Ja, jetzt könnte ich Sie zurückfragen, worüber unterhalten sich alte Menschen, und Sie würden schnell auf die Antwort kommen.
Über Gesundheit.
Und über die Vergangenheit und über die Kinder und über die Männer. Und Anda hat sogar 2 davon zu Grabe getragen. Letizia wiederum lebt in Paris mit Petro zusammen, den sie unter Ceausescu jahrelang betrogen hat. Davon handelt auch ihr vorletzter Roman, also Adamestianus vorletzter Roman, Das Provisorium der Liebe. Und für beide ist natürlich einerseits die Zeit des rumänischen Stalinismus prägend, wobei gerade Anda dort als Ärztin so gewisse Privilegien genoss. Andererseits die sehr bewegte Nachwendezeit, in der Letizia zum Beispiel sehr, sehr hartnäckig, aber auch sehr, sehr erfolglos versucht, an ein vermeintliches Immobilienerbe zu kommen, um etwas luxuriöser in Frankreich dann leben zu können.
Wie liest sich das erzählerisch, stilistisch? Auch dieses Motiv am Telefon ist ja nicht so ganz einfach, erzähltechnisch vielleicht umzusetzen.
Ja. Wie gesagt, Anders Stimme erst einmal. Das ist ein sehr umgangssprachlicher Redestrom. Dadurch wirkt das sehr lebendig und erinnert mich auch ein bisschen an den Roman Verlorener Morgen, den Sie erwähnt haben, wo wir in der Rahmenhandlung auch dem Leben und den Ansichten einer Frau so im fortgeschrittenen Alter folgen, so etwas monologisch. Das ist auch mein Lieblingsroman von Adamestiano übrigens, Verlorener Morgen. Diese Telefongespräche jetzt aber in Stimmen auf Abstand werden interpunktiert, einerseits von so Beschreibungen des Alltags, von erinnerten Szenen aus der Vergangenheit, und dann aber nach etwa gut der Hälfte des Romans heißt ein Kapitel und heißt eigentlich der Rest des Romans Andas Heft. Und da wechselt die Erzählperspektive und Anda erzählt. Also wir haben dann eine Ich-Erzählerin und Anda erzählt unter anderem auch von diesen Privilegien, die sie als Ärztin genoss. Sie durfte zum Beispiel einmal in den 70er Jahren in so einen, mondänen Ferienort am Schwarzen Meer reisen, wo sonst nur devisenbringende Ausländer Urlaub machen durften und wo eben auch der kommunistische Adel Urlaub machte. Und da beschreibt sie, wie sie dann mit Ceausescus Sohn in einem Restaurant sitzt. Und mir gefällt dieser Wechsel von der einen Erzählperspektive auf die andere wirklich gut, erstaunlicherweise. Es ist relativ abrupt, aber dieser Wechsel sorgt nochmal für so eine zusätzliche Lebendigkeit und auch für einen speziellen Rhythmus dieses Romans.
Dankeschön. Tobias Lebkuhl über Stimmen auf Abstand, den neuen Roman von Gabriela Adamestianu, jetzt im Waldstein Verlag erschienen in der Übersetzung aus dem Rumänischen von Jan Konevke mit 384 Seiten für 26 Euro. Und nun wieder was Schönes für die Ohren. Ein neues Hörbuch haben wir für Sie von Julius Fischer. Er ist bekannt und preisgekrönt als Slam-Poet, Kabarettist, Satiriker für seine gepfefferten Texte und Bücher. Eine jüngere kleine Reihe heißt einschlägig »Ich hasse Menschen«. Da gibt es jetzt den dritten Band, eine Fortpflanzung, auch als akustische Version. Es geht um die Familie und der Verlag bewirbt das mit diesen schmissigen Sätzen. Ein Hörbuch für alle, die Kinder haben oder auf gar keinen Fall welche wollen. Oh, Tobias Wenzel hat es sich angehört und steigt gleich mit diesem schönen Fischer-Satz ein.
Das Kind mir gegenüber ist eine Möhre. Unfassbar laut. Unfassbar niedlich.
Heißt es in der Vorlesefassung von »Ich hasse Menschen«, eine Fortpflanzung.
Ich bin sauer. Sauer darüber, wie niedlich und gleichzeitig nervig etwas sein kann. Beziehungsweise jemand. Mein Kind.
Im dritten Teil der Ich-hasse-Menschen-Reihe schiebt der Ich-Erzähler seine kleine Tochter im Buggy mitten in der Nacht durch Leipzig, weil sie nicht schlafen kann und somit auch er nicht. Während des notgedrungenen Ausflugs erinnert sich der Erzähler an alles Mögliche, etwa an seinen Freund Enrico, der mit einem Bierreiseführer reich wurde und darüber staunt, dass sich der Erzähler samt Kind vorbildlich ernährt.
Auch kein Salz, das ist ja auch gesundheitlich nicht so gut für die Kids. Da gibt's ja Ausweichmöglichkeiten. Staudensellerie zum Beispiel oder einfach regionale Tränen von sächsischen Arbeitslosen.
Großartig ist Fischer bzw. sein Erzähler immer dann, wenn er sich in schräge Figuren hineinversetzt. Etwa in den Nachbarn Steven, den er nachts in einer Kneipe trifft.
Ich habe meinen kleinen Job, kann die Wohnung gut bezahlen, bin ein, zwei Mal im Jahr auf Sylt und sonst lese ich. Ich lese! Mein alter Mentor, Thalheimer, der Regisseur, hat einmal gesagt, wir müssen uns selbst und den anderen mit Vernunft zusetzen. Also eigentlich sagt das Aischylos. Und ich denke, sie haben beide recht. Wir müssen uns mit Vernunft zusetzen. Was sage ich? Zu scheißen. Und wie machen wir das? Indem wir lesen. Ich komme ja momentan gar nicht zum Lesen. Ja, warum nicht? Das ist doch deine freie Entscheidung. Nee, sage ich und deute auf das Kind im Buggy.
Man spürt, dass auch die Erfahrung des Autors als Vater eingeflossen ist. Missglückt sind dagegen jene Stellen, in denen Fischer komplett aus seiner Figur heraustritt, die Wokeness seiner Bubble unselbstkritisch feiert und, obwohl studierter Germanist, nicht zwischen natürlichem Sprachwandel und politisch gewollter Sprachlenkung unterscheiden kann.
Wobei ich grundsätzlich den Wandel von Sprache anerkenne. Klar, ich bin ja nicht dumm. Passiert ja die ganze Zeit. Deswegen versuche ich auch zu gendern. Was weiß ich denn, wie viele Geschlechter es gibt? Wenn das den Leuten wichtig ist, kann ich das doch berücksichtigen. Es ist so interessant wie traurig, dass so viele Leute mit spezifischen Veränderungen der Sprache so ein Problem haben, aber ganz selbstverständlich Handy sagen oder Flatrate saufen oder Abschiebeflieger.
Solch unfundierte Belehrungsversuche verzeiht man Fischer aber, sobald er wieder seiner skurrilen Fantasie freien Lauf lässt. Etwa wenn der Erzähler mit seinem Psychotherapeuten bei einer Sitzung die Rollen tauscht. Oder wenn er erzählt, wie er am Signiertisch von Max Gold unbedingt originell sein wollte.
Ich habe ewig gewartet, dann bin ich zu ihm hin und das Einzige, was mir zur Unterschrift einfiel, war: bitte symmetrisch.
Man merkt Julius Fischer die jahrelange Bühnenerfahrung an und hört ihm deshalb gerne zu. Umso mehr, als er sich in seiner Figur oft als sympathisch tollpatschiger Verlierer darstellt. Die Kinder in der Kita nennen ihn Haselnuss. Besser ehrlich und schmerzhaft, denkt der Erzähler.
Was bringt's mir denn, wenn alle um mich herum lügen, damit ich mich besser fühle? Kann ich gerne darauf verzichten? Hätte meine Mutter mir nicht hin und wieder die Wahrheit gesagt, wäre ich vermutlich falsch abgebogen. Oder, wie sie es formulierte, wenn du an irgendeinem Provinztheater die Nebenrollen spielen willst, dann studier halt Schauspiel. Du wärst sicherlich ein guter Gefangener Nummer 2.
Der Erzähler und Julius Fischer sind zum Glück Autoren geworden. Und Väter.
Ich wünsche mir doch nichts anderes, als dass das Kind für ein paar Stunden ruhig ist, nur um dann alle 30 Minuten zu gucken, ob es noch atmet. Ich hasse mich.
Ein originelles Hörbuch mit schrägem Humor, das nicht nur Eltern lieben werden.
Ich hasse Menschen. Eine Fortpflanzung, der dritte Band der Reihe von Julius Fischer als Hörbuch im Audioverlag. In einer Länge von über 3 Stunden auf 4 Audio-CDs für 20 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Lars und ich lese das Buch von Ferdinand von Schirach, Der stille Freund. Ich kenne auch einige andere Bücher von dem Schriftsteller. Gefällt mir sehr gut die unterschiedlichen Geschichten, die aus dem Leben erzählt werden, sehr komplex und spannend. Also es wird nie langweilig in den Büchern und hat einen sehr guten Schreibstil, wie ich finde. Also man kann sich gut reindenken in die Geschichten und die Position verschwimmt da zwischen Täter und Opfer. Man kann beide Sachen oder beide Seiten vielleicht auch mal nachvollziehen und man ist so ein bisschen an hin und her switchen, welche Position man einnimmt. Also gibt es nicht so ein klassisches Böse und Gut. Das sind Geschichten, wo sich Abgründe auftun. Unterschiedlichste Art, aber auch sehr lesenswert.
Aus Hamburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Den Auftakt macht Lars mit seiner Empfehlung Der stille Freund, das jüngste Buch von Bestsellerautor Ferdinand von Schirach, erschienen im Luchterhand Verlag. Die 176 Seiten kosten 22 Euro.